Ja, ich freue mich, am Anfang des Jahres hier mit der Predigt dienen zu dürfen. Vielleicht kurz zu meiner Person und dem Werdegang meiner Familie. Wir sind vor 5 Monaten aus Freiburg wieder zurückgezogen. Wir leben gerade bei meinen Eltern und wir sind unterwegs in die Mission zu einem unerreichten islamischen Volk. Und derzeit sieht es so aus, dass Gott uns nach Albanien führt. Dazu gehen wir im Februar für 4 Monate in eine Kandidatenzeit und dann hoffentlich im Herbst werden wir ausreisen. Und wer Interesse hat, teilzuhaben an unserem Leben und an unserem Weg, wir schreiben einen Rundbrief und draußen an einem Stehtisch, dort auf der Ecke, dort haben wir eine Liste. Wenn du Interesse hast, kannst du dich gerne eintragen, entweder mit deiner E-Mail-Adresse oder auch mit deiner Postanschrift, wenn du keine E-Mail hast. Wir teilen gerne mit, was wir mit Gott erleben. Ja, und jetzt hier heute Morgen die Jahreslosung. Ist das nicht eine tolle Wahrheit? Hey, wir sind unterwegs in den Himmel. Und John Bunyan, ein bekannter Autor, hat ein ganz berühmtes Buch geschrieben mit dem Titel Die Pilgerreise. Und dieses Buch ist fast 400 Jahre alt und es gehört zu den meistgelesensten Büchern. Es wird bis heute noch aufgelegt und darin beschreibt John Bunyan die Reise einer Person, die er Christ nennt. Diese Person ist auf dem Weg in die himmlische Stadt und er nimmt uns dann rein in das Geschehen, wenn er in seinem Buch Folgendes schreibt. Die himmlische Stadt, zu der sie wanderten, strahlte ihnen in hellem Licht entgegen. Während sie sicher wanderten, durchströmte eine nie gekannte Freude ihr Herz. Sie kamen nun der Stadt immer näher und immer vollkommener wurde deren Anblick. Sie sahen schon die Mauern von edlem Gestein, sie sahen die Perlentore und die Straßen von lauterem Gold. Dieser Glanz und diese Herrlichkeit, die die darauffallenden Sonnenstrahlen zurückwarfen, erweckte in ihrem Herzen eine unendliche Sehnsucht nach dem Herrn. Zitat Ende. Und diese Geschichte von der Pilgerreise und einem Mann, der unterwegs ist in den Himmel, die hat viele Menschen über die Jahrhunderte immer wieder erbaut. Und wir würden fast meinen, Mensch, das ist aber eine schöne Geschichte. Und genauso denkst du vielleicht über die Jahreslosung, Mensch, das ist mal eine schöne Jahreslosung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Genau das nämlich sagte ein Freund gestern, als ich ihm erzählte, hey, ich predige morgen über die Jahreslosung. Da kam diese Reaktion, das ist eine schöne Jahreslosung. Und natürlich zugegeben, wir sind unterwegs in den Himmel. Aber die Frage ist, bei dieser tollen Jahreslosung, was hat den Autor bewegt, diese Aussage zu machen? Was war der Hintergrund? Und was war der Hintergrund von dem, was John Bunyan durchmachte, als er seine Pilgerreise schrieb? Das müssen wir beachten. John Bunyan war 12 Jahre im Gefängnis und schrieb in dieser Zeit diese Geschichte von einer Reise, die Christ auf sich nahm, um in den Himmel zu kommen. Und deswegen können wir diese tolle Jahreslosung nicht lesen, ohne den Hintergrund zu beachten. Und vielmals finden wir die Jahreslosung abgedruckt, wie ich sie vorhin euch schon vorgesprochen habe. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und dabei fehlt ein kleines Wort am Anfang der Jahreslosung. Ihr hattet die Folie so vorbereitet, wie sie auch in der Bibel zu finden ist. Diese Aussage, wir haben hier keine bleibende Stadt, ist ein entscheidendes Wort vorangestellt, nämlich das Wort, das uns einen Hinweis gibt, in was für einem Hintergrund diese Aussage gemacht ist. Dort nämlich lesen wir, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Das bedeutet, diese Aussage, diese Jahreslosung ist die Begründung einer Aussage, die vorher gemacht wurde. Und das müssen wir unbedingt beachten. Dieser Vers steht nicht für sich allein betrachtet so im Raum, sondern er bezieht sich auf etwas, was vorher in den Versen 12 und 13 gemacht wurde. Und die Frage ist, was wollte der Autor seinen Lesern vermitteln? Und was will auch er uns heute Morgen vermitteln? wenn wir den Hintergrund beachten, an wen der Hebräerbrief geschrieben ist, dann wissen wir, dass dieser Brief an eine Gruppe von Christen geschrieben wurde, die sich herausgelöst hatten aus dem Judentum. Es waren sozusagen messianische Christen. Und die waren wahrscheinlich schon einige seit vielen Jahren gläubig. Nur das Leben als Christ war nicht einfach. Sie erlebten wahrscheinlich Verfolgungen und man beraubte sie und einige waren sogar ins Gefängnis gesteckt worden. Und jetzt standen diese Gruppe von Christen in der Gefahr, die Härten des Glaubenslebens so hoch zu nehmen, dass sie gesagt haben, wir können nicht mehr. Das ist zu viel. Und einige waren schon zurückgegangen in das Judentum, aus dem sie herkamen. Und andere waren im Begriff, zurückzukehren. In die angenehme Gemeinschaft der Juden, aus der sie früher kamen, wo es keine Verfolgung und keine Ablehnung und keine Verspottung gab. Und sie standen in der Gefahr, das Leben und all die Annehmlichkeiten so hoch zu halten, dass sie sagen, okay Jesus, wir lassen dich los und wir wenden uns zurück zu einem Leben, das lebenswert ist. Und da hinein, in diese verzagte Situation von Menschen, die nicht mehr weiter können, spricht der Hebräerbriefschreiber nun diese Botschaft und eigentlich macht er nur eines in seinem ganzen Brief. Er wendet den Blick der Leser auf Jesus und zeigt ihnen die überragende Größe von Jesus, wie er ihn dann Jesus vorstellt im Kapitel 1 als derjenige, der das ganze Universum zusammenhält. Der Gott gleich ist, der höher ist als die Engel, der viel besser ist als Mose und viel besser als der hohe Priester Aaron und der viel besser ist als das Opfersystem des Alten Testaments. Und immer wieder sagt er, Jesus ist besser, Jesus ist höher, Jesus ist überragend. Und er sagt ihnen, Leute, es macht absolut keinen Sinn, diesen kostbaren, erhabenen Jesus gehen zu lassen, sich von ihm abzuwenden und sich hinzuwenden einem Leben, das leichter ist und einem Leben mit Jesus, das so schwierig ist, abzusagen. Und dann beendet er die Ausführungen in diesem Brief in Kapitel 13 und hat dann am Ende nochmal einige Anweisungen an seine Leser. Wir haben gerade schon Anweisungen gehört, die nach der Jahreslosung kommen. Und jetzt betrachten wir kurz die Anweisungen, die vorher kommen. Und dort kommt der Schreiber dann am Ende hin zu sagen, Jesus ist der Hinweis, dass das Opfersystem des Alten Testamentes eigentlich nur auf Jesus hindeutet. Und dann sagt er in Vers Kapitel 11, dass Jesus außerhalb des Lagers gelitten hat. Für sein eigenes Volk hat er gelitten. Vers 12, können wir es mal einblenden. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Und das sagt er diesen Lesern, die im Begriff sind, sich von Jesus abzuwenden. Und diese Botschaft, dass wir einen Gott haben, der gelitten hat, der verspottet wurde, der verachtet wurde und hingerichtet wurde als ein Verbrecher an einem Kreuz, auf einem Hügel außerhalb der Stadt. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und manchmal vergessen wir das, worum es geht in unserem Glauben. Jesus hat außerhalb des Lagers gelitten für uns, für dich und für mich. Und das müssen wir immer wieder hören. Dieser ewige Gott, dieser Sohn Gottes, der über allem steht, hat sich klein gemacht und wurde verachtet, nahm die Schmach auf sich für uns. Und die Frage ist heute Morgen, kennst du diesen Jesus? Und ist Jesus auch dein Erlöser? Und hat er gelitten auch für deine Schuld? Dieses Jahr beginnt und ich wünsche mir so, dass keiner hier in das Jahr hineingeht, ohne die Gewissheit zu haben, Jesus hat auch meine Schuld getragen an dem Kreuz, als er dort außerhalb des Lagers gelitten hat und gestorben ist. Mein Wunsch ist für dich, dass du diesen Jesus erkennst und dass du dein Vertrauen auf ihn setzt und dich zu ihm bekehrst. Und geh nicht wieder in ein Jahr ohne Hoffnung und ohne Vergebung der Schuld. Bekehre dich heute zu ihm. Und viele von uns sitzen hier natürlich und denken sich, ach, wie gut, das habe ich schon hinter mir. Ich bin schon lange bekehrt. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen schon Jahrzehnte her. Aber die Frage ist dann, was hat das für Auswirkungen heute? Ich bin davon überzeugt, dass wir uns nicht berufen können auf eine Entscheidung, die wir vor Jahren oder Jahrzehnten getroffen haben, sondern hier ist es der Schreiber, der seine Leser herausfordert, sich zu diesem Jesus zu bekennen, diesem verachteten Verbrecher, der auf einem Kreuz hingerichtet wurde. Und dann, wenn du bekehrt bist, und das vielleicht dich darauf beruhst, weil es Jahrzehnte her ist, dann bist du heute Morgen und am Anfang dieses Jahres herausgefordert, dich zu diesem Jesus zu bekennen und mit ihm zu gehen. Und dann lesen wir mal, was er dann sagt über die Herausforderungen, die wir nun als Christen zu tun dürfen. Vers 13, weil Jesus gelitten hat für uns, Vers 12, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das war hier die Botschaft an die Leser. Und das ist nicht nur die Botschaft an die Leser vor 2000 Jahren, sondern ebenso an die Gemeinde Evangelische Freikirche Bornheim. Deshalb lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Für die Christen damals bedeutete das, dass sie genauso wie ihr Herr verachtet und verspottet wurden und dass sie Verfolgung erlitten und dass sie der Abschaum der Gesellschaft waren und dass sie ins Gefängnis gesteckt wurden und dass sie vielleicht sogar hingerichtet wurden. Und wisst ihr was? Genau das hatte Jesus seinen Anhängern versprochen. Er sagte ihnen, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und als Jesus den Menschen damals die Bedingungen stellte, unter denen man einer seiner Anhänger werden konnte, da sagte er ihnen in aller Klarheit, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und so wende ich mich an dich und bringe diesen Vers 13 in Verbindung mit Vers 14 der Jahreslosung und sage, wenn wir eine Hoffnung haben wollen, in den Himmel zu kommen, dann müssen wir Vers 13 leben. Und dann müssen wir bereit sein, mit Jesus zu leiden. Und so nenne ich meinen ersten Punkt, leide mit und für Jesus. Leide mit und für Jesus. Für die Christen damals hieß es, dass sie bereit sein sollten, die Bequemlichkeiten des Lebens fahren zu lassen. Die Bequemlichkeiten einer angesiedelten Religion, in denen sie anerkannt waren. Und sie waren ja im Begriff, aus dem Judentum wieder in das Judentum zurückzugehen. Und jetzt sitzen wir hier heute Morgen und denken uns, aber das haben wir doch gar nicht. Wir kommen nicht aus dem Judentum und wir wollen doch gar nicht zurück. Aber ich glaube, nicht die Gefahr des Judentums besteht für uns, sondern wir entstammen auch einer Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft gibt es einen Zeitgeist. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir uns einvernehmen lassen und sozusagen einlullen lassen von diesem Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist vermittelt uns, dass es nur um uns geht. Meine Rechte, meine Bequemlichkeit, mein Komfort, meine Selbstverwirklichung. Und das prägt uns, unsere Gesellschaft, ein durch und durch. Und die Nachfolge Jesu will genau das Gegenteil. Sie möchte uns befreien von diesem Zeitgeist, der so antichristlich ist, und möchte, dass wir nicht mehr für uns leben, sondern für Jesus und für andere. Und ich habe den Eindruck, dass wir heutzutage zwar nicht verfolgt werden, aber wir verstehen es dadurch nicht mehr, was es heißt, überhaupt Jesus nachzufolgen. Wir werden nicht verschmäht und wir werden nicht verfolgt und wir erleiden eigentlich keine Nachteile, weil wir Christen sind. Und meine Frage ist, die ich mir stelle und dir, sind wir überhaupt noch echte Nachfolger? Sind wir überhaupt noch echte Nachfolger? Paulus sagte, dass alle, die fromm leben wollen, die werden Verfolgung erleiden. Und wie sieht es aus? Ich meine, wir müssen die Verfolgung nicht anstreben, aber in irgendeiner Weise muss doch dieser Vers, dass Paulus sagt, hey, wenn du ernsthaft Jesus nachfolgen willst, wird das für dich Nachteile haben. Das ist es, was er meint. Und die Frage, die ich mir stelle und dir, was kostet dich dein Glaube an Jesus? Und wo leidest du mit und für Jesus? Fakt ist, wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen wollen, dann geht das nur, indem wir zu ihm hinausgehen, vor das Lager, dort, wo Jesus hingerichtet wurde. Und dort gehen wir mit ihm diesen Leidensweg. Wir sind herausgefordert, sozusagen die Sicherheiten und den Komfort eines angenehmen Lebens hier auf der Erde fahren zu lassen und hineinzugehen in ein risikoreiches, aufopferungsvolles, radikales Nachfolgeleben Jesus hinterher. Und der Punkt ist bei dieser Tatsache, dass wir hinausgehen und mit Jesus leiden, dass er uns nicht rausschickt in die Welt und sagt, so, da draußen sollt ihr jetzt leiden. Nein, er ist ja gerade da draußen da und wartet auf uns. Und wenn wir zu ihm hinausgehen, ist er uns näher wie nirgendwo sonst. In den Leiden für und mit Jesus erleben wir ihn wie sonst nirgendwo. Jesus ist das, was wir bekommen, wenn wir mit ihm leiden und mit ihm unterwegs sind. Er ist die Belohnung für all die Nachteile, die wir erleben. Und diese Belohnung, die wir in Jesus haben, ist so viel kostbarer und wertvoller. Und das wollte der Schreiber ja hier seinen Lesern vermitteln. Leute, es lohnt sich. Und ich sage es dir heute Morgen, es lohnt sich, Jesus ernsthaft nachzufolgen mit all den Nachteilen, die es mit sich bringt. Und jetzt fragen wir uns, was heißt das für mich persönlich? Ich glaube, es würde hier zu weit gehen, wenn ich einige Fallbeispiele erzählen würde, was das heißt, mit Jesus zu leiden. Aber ich glaube, wenn wir bereit sind, radikal und risikobereit, aufopferungsvoll Jesus nachzufolgen und ihm das zum Ausdruck bringen und sagen, Herr, hier bin ich. Zu jeder Zeit und überall möchte ich dir zur Verfügung stehen. Zeig mir, wie ich dir nachfolgen soll. Und dann wird er dir zeigen. Und einige von uns, die wissen auch jetzt hier schon, was die Schmach Christi in ihrem Leben bedeutet, weil sie Jesus ernsthaft nachfolgen, mitten in all den Schwierigkeiten einer Krankheit oder einer schwierigen Ehe oder einem schwierigen Arbeitsplatz. Wir wissen das. Und deswegen fassen wir nochmal zusammen die Begründung, die wir in der Jahreslosung finden, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen wir, ist die Aufforderung vorangestellt, dass wir mit Jesus leiden sollen. Und jetzt müssen wir die Frage klären, ja, wie bitte hilft uns das? In welcher Weise ist das eine gute Begründung? Wir sollen mit Jesus leiden, warum? Weil wir hier keine bleibende Stadt haben. Warum ist das eine gute Begründung? Welche Hilfe finden wir darin, Jesus nachzufolgen, wenn wir daran denken, wir haben hier keine bleibende Stadt? Da müssen wir zuerst klären, was bedeutet dieser Vers, diese Aussage, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wahrscheinlich ist es zuerst mal sinnbildlich gemeint, was der Autor hier sagt. Er hatte schon in den Versen und in den Kapiteln vorher seinen Lesern vermittelt, Leute, wir sind Pilgerer, unterwegs in die Stadt Gottes. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Auf der Erde hier gibt es für uns keinen Ruheort, an dem wir uns niederlassen können. Und in der Zeit damals war eine Stadt für die Menschen immer ein Ausdruck von Sicherheit. Und dort fand man Zuflucht. Und dort fand man Geborgenheit. Und wenn wir jetzt hier auf dieser Erde eine bleibende Stadt finden und eine bleibende Stadt haben, dann heißt das, dass die Erde uns alle Sicherheit und allen Komfort und alle Geborgenheit und alles Glück verspricht. Und wir suchen danach, in dieser Welt Sicherheit zu finden. Und genau das tun Menschen, die ohne Hoffnung leben, die keine Perspektive haben auf ein Leben danach. Alles, was sie haben, ist ein Leben hier auf der Erde. Und sie investieren alles da hinein, dass dieses Leben hier auf der Erde möglichst schön ist und dass das maximalste Glück dabei herausspringt. Aber wir müssen verstehen, dass diese Welt keinen Bestand hat und dass alles, was wir uns aufbauen, irgendwann uns wieder wie Sand in unseren Händen entrinnt. Nichts hat Bestand und jede Stadt, die hier auf der Erde mal bestanden hat, die wird irgendwann wieder weg sein. Alle Städte der Bibel, die wir erwähnt finden, gibt es heute nicht mehr. Und dadurch wird für uns deutlich, diese Welt mit all den Annehmlichkeiten und mit all den Sicherheiten und schönen Dingen, und von denen wir uns Glück und Geborgenheit erwarten, die werden uns nicht erfüllen. Diese Welt ist nicht unsere endgültige Zuflucht. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Und was wir verstehen müssen ist, wenn der Autor sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, wir sind noch nicht am Ziel. Und so nenne ich meinen zweiten Punkt auch in der Richtung, erkenne die Vergänglichkeit dieser Welt. Erkenne die Vergänglichkeit dieser Welt. Die Freuden hier auf Erden sind so schnell vergänglich. Und doch stehen wir in der Gefahr, uns sehr danach auszustrecken und nur dafür zu leben. Und ich wünsche mir so, dass wir erkennen, hey, das ist es nicht, worum es geht. Und du fragst dich vielleicht jetzt, hey, aber Moment mal, sollen wir nicht unser Leben genießen? Hat Gott uns das nicht geschenkt, damit wir hier auch ein angenehmes Leben haben? Ja, das haben wir und das dürfen wir auch genießen. Und der Aufruf, mit Jesus zu leiden, ist nicht der Aufruf, das Leben nicht mehr zu genießen und alle Genüsse fahren zu lassen. Und C.S. Lewis schreibt dazu passend, folgendes Zitat: Unser Vater erfreut uns mit manch angenehmem Gasthaus, aber er will uns nicht ermutigen, es fälschlich für unser Zuhause zu halten. Unser Vater erfreut uns, ja, aber wir sollen es nicht für unser Zuhause halten, weil es vergeht und bleibt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir zu sehr in der Gefahr stehen, das Leben auf Erden zu genießen. Sondern ich glaube, wir stehen in der Gefahr, den Genuss und die Freude hier auf Erden viel zu wichtig zu nehmen und dabei zu verpassen, dass es um etwas anderes geht. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Noch einmal, wir sind Pilger unterwegs in eine andere Welt. Wir sind sozusagen nur auf der Durchreise. Und so hat die Bibel Menschen beschrieben, die auf dem Glaubensweg unterwegs waren. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt der Autor über Menschen, die glauben. Aber die Frage ist das auch unsere Glaubensaussage? Wie schauen wir auf unser Leben? Wie schaust du auf dein Leben und auf all die Erwartungen im Jahr 2013? Was erwartest du? Ist es nicht so, dass wir in der Gefahr stehen, diese Welt als unser Zuhause anzusehen? Ist es nicht so, dass wir in der Gefahr stehen, nach Reichtum und all dem Möglichen zu streben und Komfort und Sicherheiten als das höchste aller Güter zu haben? Ich sehe das bei mir, dass die Gefahr besteht. Ich schaue auf mich und meine junge Familie und die Perspektiven, die mein Leben mir so bietet. Und wenn ich nicht aufpasse, könnte ich fast Angst bekommen. Weil ich habe keine Sicherheiten, die ich mir und meine Familie bieten kann. Aber dann komme ich hierher und weiß, wenn ich mir vor Augen führe, hey Danny, es geht um andere Dinge, die wichtig sind. Und Jesus sagt zu diesem Thema, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, etwas ganz deutlich. Nämlich er sagt in Matthäus 6 zu seinen Lesern damals, sammelt euch nicht Schätze auf Erden. denn die werden von den Motten zerfressen. Und die Diebe kommen, brechen ein und stehlen deine Schätze. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Das ist genau der Punkt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und alles, was wir an Schätzen hier auf Erden einsammeln, ist absolut wertlos in der zukünftigen Welt. Alle Freuden, die wir hier auf Erden anstreben, sind absolut wertlos für die zukünftige Welt. Alles Glück, das wir anstreben, wird uns nicht bleibend erfüllen. Wir sind ausgestattet mit einer Sehnsucht, die nichts hier auf dieser Erde bleibend stillen kann. Und das müssen wir begreifen. Am Ende ist all unser Trachten nach dem Irdischen sinnlos. Am Ende zählt nur, dass wir Jesus nachgefolgt sind und mit ihm und für ihn gelitten haben und was wir in seinem Dienst getan haben. Und es gibt ein Sprichwort, das heißt so, nur ein Leben, bald schon ist es vorbei. Allein, was du für Christus getan, wird ewig sein. Und genau darum geht es. Nichts hilft uns am Ende, außer die Bereitschaft, Jesus ganz nachzufolgen. Alles andere ist am Ende leer. Und weil wir auf der Durchreise sind, ermutige ich uns, diese Perspektive im Jahr 2013 ins Auge zu fassen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Und die Frage ist, wie hilft uns das jetzt zu einer radikalen, risikobereiten, aufopferungsvollen Hingabe? Wir verstehen, nichts in dieser Welt macht uns endgültig glücklich. Nur der Weg Jesus hinterher erfüllt uns. Alle Nachteile, die wir erleiden, sind nichts im Vergleich zu den Vorteilen, die wir dadurch bekommen. Und deswegen sagt der Autor dann eine Antithese, also den absoluten Gegensatz, und sagt, wir sind nicht hier auf der Erde zu Hause, sondern wir sind unterwegs in eine zukünftige Stadt. Danach suchen wir. Und dieser Begriff vom Suchen ist ein sehnsüchtiges Trachten danach. Danach verlangen wir. Diese Stadt wollen wir haben. Und was steckt überhaupt dahinter, hinter dieser zukünftigen Stadt? Ich glaube, damit ist im Großen und Ganzen die christliche Hoffnung gemeint. Und der Autor beschreibt das im Hebräerbrief auf vielfältige Weise. Da redet er davon, dass diese Hoffnung oder diese zukünftige Stadt ist der Himmel, den wir erwarten, oder es ist ein ewiges Erbe, oder es ist ein endgültiger Ruheort, oder es ist ein himmlisches Vaterland, oder es ist eine bessere und bleibende Habe, oder es ist eine Stadt, die wir erwarten. Das lesen wir zum Beispiel in Hebräer 11, wo der Schreiber über Abraham redet und ihn als Glaubenshelden. Und durch Glauben war Abraham fähig, seine Heimat zu verlassen. Und er wusste nicht, wo er hinkommt. Und was machte ihn dazu fähig, seine Heimat zu verlassen? Er wartete auf die Stadt, deren Erbauer und Schöpfer Gott ist. Und einige Verse später schreibt er dann über die Patriarchen, die nur Gäste und Fremdlinge hier auf Erden waren. Und er schreibt, dass Gott ihnen eine Stadt gebaut hat. Das ist die zukünftige Stadt, die christliche Hoffnung mit all dem, was damit einhergeht. An ewigem Leben und an Befreiung. Und ich glaube, grob gesagt können wir diese zukünftige Stadt als den Himmel bezeichnen, den wir erwarten. Es wird ein Ort sein von verschwenderischer Schönheit und grandioser Naturwunder. Es wird ein riesiger Garten Eden sein, erfüllt vom Besten, was die menschliche Kultur hervorgebracht hat. Und er wird unter der Herrschaft Christi stehen. So sagt Randy Alcorn über diese Stadt und über diesen Himmel. Und Paulus sagt über dieses Suchen, dass wir das tun sollen. Hier ist es der Autor, der sagt, dass wir es tun. Paulus befiehlt es uns in Kolosser 3 und sagt, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das heißt, Es ist uns sogar aufgetragen, nach dem Himmel zu trachten und uns danach zu sehen. Und so nenne ich meinen letzten Punkt: Trachte nach der zukünftigen Stadt. Trachte nach der zukünftigen Stadt. Und was wir beachten müssen, ist, dass diese Stadt nicht einfach ein Ort ist, wohin wir gehen wollen, wo es ganz schön ist und alles nur Gold. Die Frage ist, die ich mir stelle und die ich dir stelle: Könntest du in einen Himmel kommen, wo Jesus nicht wäre? Könntest du in einem Himmel sein, wo du all die Freuden erleben könntest? Du würdest alles Essen genießen und du würdest Freunde treffen und du würdest den Himmel in seiner reinsten Form erleben und Jesus wäre nicht da? Ich sage euch, wenn du das tun könntest, in den Himmel kommen und Jesus nicht vermissen würdest, dann wirst du nicht in den Himmel kommen, in dem Jesus ist. Jesus ist nicht einfach nur ein Ticket, das wir lösen, um in den Himmel zu kommen. Und wenn wir dann dort sind, dann schmeißen wir es weg, weil wir dann endlich im Himmel sind und all die tollen Güter genießen dürfen, die der Himmel uns verspricht. Wenn wir das erwarten, dann werden wir am Ende leer zurückbleiben. Die Jahreslosung sagt nicht, dass wir uns nach einer Stadt aus Gold sehnen, sondern das Zentrum unserer Sehnsucht ist der König, der diese Stadt regiert. Danach sehnen wir uns, diesen Herrn zu treffen und nicht einfach nur in den Himmel zu kommen. Und meine Frage ist: Hast du diesen Wunsch? Trachtest du danach, Jesus zu begegnen und in den Himmel zu kommen? Hast du eine Sehnsucht, die dich im Jahr 2013 erfüllt, die weit darüber hinausgeht, als dass du endlich mal wieder Urlaub machen willst? Hast du eine Sehnsucht nach Jesus? Und C.S. Lewis sagt auch hier, dass der Mensch in sich immer das Verlangen nach seiner wahren Heimat wachhalten muss. Und er muss dafür sorgen, dass dieses Verlangen weder zugeschneit noch verschüttet wird. Und das möchte ich auch dir nahelegen. Achte darauf, dass dieses Verlangen nicht zugeschneit oder verschüttet wird. Und als letztes möchte ich uns einige Auswirkungen mitgeben, was es mit sich bringt, wenn wir diese Jahreslosung von ganzem Herzen bejahen. Wie leben wir dann unser Leben? Erstens, wir können Leid tapfer ertragen, weil wir wissen, dass das Leid bald aufhören wird. Und dann werden wir bei Jesus sein, wo es kein Leid mehr geben wird. Zweitens, wir haben keine Angst vor dem Sterben, weil wir wissen, dass wir dann nach Hause gehen. Drittens, wir können großzügig geben, weil wir wissen, dass jede Gabe, die wir in das Reich Gottes geben, ewigen Lohn im Himmel bewirkt. Viertens, wir können die Heimat verlassen und fern von allen Verwandten und Freunden Jesus dienen, weil er mit uns geht und weil wir eine Heimat im Himmel haben. Fünftens, wir schauen nicht neidisch auf andere und ihren Reichtum, sondern wir wissen, dass wir eines Tages die Welt erben werden. Sechstens, wir können unsere Zeit für andere opfern, weil wir wissen, dass wir eine Ewigkeit erwarten, in der Zeit keine Rolle spielt. Siebtens, wir können großzügig Gastfreundschaft leben, weil wir glauben, dass Jesus selbst eines Tages unser Gastgeber sein wird. Und achtens, wir können am Ende sogar unser Leben geben, weil wir wissen, dass wir leben werden, auch wenn wir sterben. Lass es mich zusammenfassen. Die Tatsache, dass wir unterwegs sind in den Himmel, sollte uns jetzt anspornen, Jesus radikal, risikobereit und aufopferungsvoll nachzufolgen. Jesus ist wertvoller als alle Annehmlichkeiten dieser Welt und er ruft uns heute am Anfang des Jahres in die Nachfolge. Und das Abendmahl, das wir gleich feiern werden, erinnert uns an diesen Jesus, der außerhalb der Stadt als Verfluchter vor dem Tor gelitten hat durch sein eigenes Blut. Und wenn wir das richtig verstehen, was im Abendmahl symbolisiert wird, dann können wir seinen lauten Ruf hören, wie er zu uns sagt: Komm zu mir. und verlasse deine Komfortzone und lebe einen radikalen und risikoreichen, aufopferungsvollen Lebensstil. Denn diese Welt ist nicht deine Heimat. Du bist unterwegs zu mir. Lass mich noch beten. Jesus, danke dir, dass du so viel wertvoller bist als alles, was diese Welt uns an Komfort und Annehmlichkeiten verspricht. Und ich selber, ich bekenne, dass ich in der Gefahr stehe, das Leben hier auf der Erde zu wichtig zu nehmen, Glück und Sicherheit anzustreben und zu meinen, das ist es, was ich brauche, um glücklich zu sein. Aber du lädst uns ein, du lädst die Gemeinde heute Morgen ein, jeden Einzelnen, das fahren zu lassen, woran wir hängen und uns an dich zu hängen. Danke dir, dass diese Jahreslosung dann wahr wird, wenn wir dir radikal nachfolgen und bereit sind, für dich zu leiden und mit dir in dieser Welt zu leben. Bitte hilf uns, diese kostbare Wahrheit zu verstehen, dass wir hier nur auf der Durchreise sind und dass wir unterwegs sind in den Himmel, wo wir dir begegnen werden. Amen.